For the Recorded, der Podcast für Musik, Business, Politik und Gesellschaft.
Da ich von Anfang an gelernt habe, dass es rasend schnell und in immer kürzeren Abständen was Neues gibt, kommt man kaum noch hinterher. Deswegen glaubt man auch schon nicht mehr, wenn jetzt was Neues vorgestellt wird oder irgendwas. Das ist es jetzt und das wird sein, denke ich, ja Leute, schauen wir mal. Sprechen wir in 2 Jahren nochmal oder in 3 Jahren und dann gibt es schon wieder das Nächste. Ist es für mich der ganz normale Prozess.
Hallo, mein Name ist Florian Drücke. Ich bin Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Musikindustrie und das ist For the Recorded, der Podcast für Musik, Business, Politik und Gesellschaft. Heute bei mir zu Gast Tessie Schulz. Tessie Schulz ist eine erfahrene Musikmanagerin und Music Consultant, die KünstlerInnen, Labels und Marken betreut. Sie blickt auf über 2 Jahrzehnte Industrieerfahrung zurück, vom A&R und Labelbereich bis zum selbstständigen Artist-Management. Sie kennt große und kleine Strukturen und ist seit 2018 im Vorstand des deutschen Verbands IMUC, Interessenverband MusikmanagerInnen und Consultants, und seit Oktober 2025 Vorsitzende des europäischen Verbands European Music Managers Alliance, EMMA. Neben Management und Beratung ist sie als Speakerin und Moderatorin auf nationalen wie internationalen Events aktiv. Hallo Tessie, schön dich zu sehen, wiederzutreffen, auch wenn das letzte Mal jetzt noch gar nicht so lange her ist, dass wir uns gesprochen haben, aber umso schöner jetzt vorweihnachtlich hier mit dir zusammenzukommen.
Hallo Florian, ich freue mich sehr hier zu sein und bin gespannt, was da jetzt so kommt.
Das ist schön und wir haben eine Standardfrage, die wir unseren Gästen, egal ob Branche oder Politik, so stellen, nämlich die Frage nach dem persönlichen Bezug zur Musik, nach dem Weg hin zur Musik und letztlich ja, wenn wir uns hier treffen, alle wissen, es geht um Musik, dass du für Musik stehst, keine Frage, aber den einen oder die andere wird es sicher nochmal besonders interessieren, wie kam denn das eigentlich, wie kam die Musik zu dir, Tessie?
Ja, da habe ich lange gegraben, weil gefühlt war Musik einfach schon immer da, aber ganz klassisch, Ausbildung, wie vielleicht alle hier in der Runde, die Flöte.
Da war sie.
Die Flöte in der Schule und noch in der Musikhochschule damals in Ludwigshafen. Dann hat mir das aber nicht gereicht, dann habe ich meine Eltern dazu überredet, mir ein Klavier zu kaufen. Dann habe ich jahrelang Klavier gespielt. Es war irgendwie schon immer klar, ich werde jetzt keine Pianistin werden. Ich fand dieses Üben und die Bella Bartoks dieser Welt und sonstiges, also war eine rein klassische Ausbildung, etwas anstrengend. Zudem habe ich parallel Basketball gespielt.
So, logische Verbindung.
Und dann habe ich mich extremst verletzt und mein Klavierlehrer, ein Italiener, ist ausgeflippt. Und egal, ich konnte dann auch nicht mehr aufgrund der Verletzung spielen. Also das waren so die ersten Dinge. Dann habe ich
zur Klarstellung, du hast dich beim Basketballspielen verletzt und nicht beim Klavierspielen und konntest beim Basketball spielen.
Basketball konnte ich weiterhin spielen. Das war auch wunderbar. Und das hat mir irgendwie auch mehr Spaß gemacht. Und dann habe ich hier und da Musik gehört. Mein Bruder, der 3 Jahre älter ist, der hatte einen anderen Musikgeschmack. Der war mehr so bei AC/DC und Co. Ich mehr so der soulige, schmusige. Und habe sonntagsabends immer mit meinem BASF-Kassettenrekorder vom Radio aufgenommen. Und alles ruhig, Taste drücken. Kennt wahrscheinlich hier kaum noch jemand, aber die gute alte Kassette. Und als ich so kurz vor meinem 16. Geburtstag, dann ging es richtig los, dann gab es eine Party und da kam unser Hero-DJ aus der Music Hall in Obau, das ist der Hannes Kraus, heute bei Dussmann, einige Großes werden ihn raus kennen. Und wir haben uns da kennengelernt, der hat da aufgelegt und dann haben wir über Musik geredet und dann fand er mich doch sehr einseitig und etwas limitiert. Und dann bekam ich 2 Kassetten, Hörhilfe 1 und Hörhilfe 2. Und ich muss sagen, ich bin ihm bis heute dankbar, weil wer weiß, was aus mir geworden wäre, hätte ich die nicht bekommen, dann wäre ich immer noch bei Maze und nur Earth, Wind & Fire und George Benson, mag ich immer noch, aber hängen geblieben und somit habe ich halt sowas wie ABC, Squiddy Polity, Paul Weller, The Style Council kennengelernt und Fine Young Cannibals und die House Martins und Gitarrenmusik und England und dann ging es los.
Und du hast jetzt also richtig erarbeitet mit seiner Hilfe.
Ja, Hörhilfe 1, Hörhilfe 2.
Weg vom Klavier, hin zur E-Gitarre.
Ja. So, direkt. So ungefähr.
Direkt.
Und Bass. Bass, den ich bis heute lernen will, aber das ist ein anderes Thema. Ja.
Ausführliche Befassung mit Musik und dann war der lokale Werbeblock, manche haben es gehört, BASF, Kassettenrekorder, ging raus nach Ludwigshafen. Wir outen uns, wir sind beide Kurpfälzer, also falls wir ins Kurpfälzische abrutschen sollten, man sehe es uns nach. Als Heidelberger sind wir ein paar Kilometer auseinander groß geworden, in einem ähnlich gelagerten pfälzischen Wertesystem. So sieht es nämlich aus. Meine Liebe.
Jetzt wird er sehr ernst, der Herr.
Genau, er versucht sich zu erinnern damals und hat sich versucht zu überlegen, wo die Music Hall damals war. Aber wenn du jetzt an der Stelle dich fragst, wie dich das geprägt hast, dass du dir erstmal ein Instrument so, dass du ein Instrument so erlernt hast, also Klavier, und dann mit 16 aufgehört hast damit, wirklich richtig.
Ja, schon ein bisschen vorher. Ich weiß nicht mehr, wann die Verletzung war mit dem Finger, aber. Also ich hab 7 oder 8 Jahre Klavier gespielt.
Da war aber nicht, das war nicht für dich klar, dass du, keine Ahnung, dass du in einer Schallplattenfirma arbeiten wolltest oder dass du zum Radio gehen willst, Radio Regenbogen.
Nein, nie. Ich habe es geliebt, wie es heute auch noch, wenn die Zeit es zulässt, es liebe, auf Konzerte zu gehen, Musik zu hören etc., aber also Musik als irgendwie auch nur im weitesten Sinne meine Karriere zu werden oder darin zu arbeiten, gab es, bis ich 31 wurde, nicht.
Weil nämlich dazwischen ein anderer spannender Schritt in deiner Ausbildung lag, wie die Menschen, die deinen CV sehr ernsthaft durchforsten, feststellen werden, nämlich die Architektur. Also die Musikbegeisterung ist da, das Instrument wird nicht mehr gespielt, das Abitur ist gemacht und jetzt, was macht man dann? Klar, Architektur. Wieso?
Ganz klar.
Also, gibt nichts anderes.
Für mich war das ein Riesenwunsch und dann hat mich damals auch die ZVS auch noch zugelassen und dann habe ich Architektur studiert bis zum Diplom. Ich habe heute noch meinen wunderbaren Titel, den die Bank mir immer noch zuschreibt, Diplom-Ingenieur. Und vor Jahren gab es auch mal, als ich noch bei Sony Music war, hieß es, gibt neue Visitenkarten. Ja, Tessi, du hast doch da so einen Titel. Dann sage ich, ja.
Der muss da drauf,
sage ich. Ja, Diplom-Ingenieur in der Musikbranche. Schon, lassen wir mal weg. Ist okay. Ich weiß, dass ich ihn hab, aber ich muss es.
Ihr könnt den weglassen.
Ach so, ich dachte, das wäre doch gut. Aber egal, nenn jetzt keine Namen. Aber sie hat es gut gemeint.
Und die Inspiration kam dann von einem langen Spaziergang beim Mannheimer Schloss, dann zum Schwetzinger Schloss, dann zum Heidelberger Schloss. Da hast du gesagt, okay, Architektur will ich auch studieren. Da habe ich Lust drauf.
Ja.
Und einfach gemacht.
Ja, einfach gemacht.
Und gedacht, dass du Architektin wirst.
Ich dachte, ich werde Architektin. Und besonders mein Dad hat immer, meine Tochter Architektin, großartig. Und weil wir sind immer auf Reisen gegangen und haben uns alles Mögliche angeguckt, auch während dem Studium. Und es war dann kurzes Leben der Architektin. Dann durch Riesenunternehmen Unterfangen wurden gestoppt durch einmal hier die Stadt Berlin, weil ich wollte unbedingt nach Berlin. Ich habe ja noch in der Pfalz studiert und in München war ich in meinem Architekturbüro, aber ich wollte unbedingt nach Berlin. Und dann hat aber die Stadt Berlin plötzlich ihr Millionen Mitwirken zurückgezogen und dann saß ich hier. Wir hatten schon ein Büro, das ich leiten sollte und dann gab es aber dieses riesige Projekt nicht mehr in Köpenick. War das.
Ach krass. Das heißt, du hättest nicht nur den Potsdamer Platz damals komplett neu gestaltet, sondern auch noch Köpenick und
alles. Also ganz Berlin hätte ich. Ja. Florian, du kennst mich.
Wenn
schon, wenn schon. Naja, und dann war ich hier und dann habe ich alte Freunde getroffen und hatte plötzlich so einen Übergangsjob, weil ich immer dachte, vielleicht geht's ja noch weiter mit dem Projekt, weil die Büros, die involviert waren, alle dachten, vielleicht geht's doch noch. Und dann war ich plötzlich im Möbeldesignbereich, also hochklassiges, hochpreisiges Design, italienisch etc. Und da war ich plötzlich, also bis ich gegangen bin, fast 3 Jahre. Also wir waren hier die Deutschlandvertretung und ich habe Planungen gemacht und wir haben die diese Kollektion vertreten für alle Geschäfte hier in ganz Deutschland. Und das war toll. Und ich war auf der Möbelmesse in Mailand und in Frankfurt und Dings. Und ich habe es geliebt. Ich liebe nach wie vor, es ist eins meiner großen Hobbys, Möbeldesign. Und dann dachte ich aber irgendwann, naja, das kann es jetzt ja auch nicht sein für immer.
Ne? Und wir schrieben das Jahr 1900?
99.
99, okay. 99. Also da ging es noch bergauf. Für die, die schon länger dabei sind, sie werden sich erinnern.
Ich habe dann ich war ein bisschen zu spät dran dann. Und dann viele in meinem Umfeld waren halt in der Musikbranche und du musst auch in die Musikbranche. Und ich sag, komm Leute, ich war mit euch bei den Partys und Dings, ist alles heiße Luft. Und da passiert nicht viel. Und das
geht schon los.
Und ich habe doch studiert und da. Und naja, und das war zu der Zeit, da war Sony Music noch in Frankfurt und war klar, aber sie ziehen 2000 nach Berlin in das leider nicht von mir designte Sony Center. Und dann wurde ich eingeladen zu Gesprächen. Und man bot mir die unglaublichsten Jobs an, die, wenn man vorher ja noch nicht in der Musikbranche war, immer dachte, wie, ich kann doch nicht gleich Chef von der Presseabteilung werden. Ihr habt es doch noch nie gemacht. Ja und? Ist die Musikbranche? Alles möglich.
Diplom-Ingenieurin, kann Möbeldesign.
Ja, okay. Und dann gab es also verschiedene Gespräche und am Schluss saß ich da mit dem damaligen Chef von Columbia Records, Martin Brehm. Auch Grüße hier raus, lieber Martin. Und ich mach's jetzt mal kurz. Er wollte, ich wollte. Und dann habe ich am 3.1.2000, deswegen kann man sich sehr gut merken, wenn man Job ändert, um die Jahrtausendwende, erst ein halbes Jahr in Frankfurt angefangen. Und dann sind wir hierher gezogen.
Das heißt, du hast in Frankfurt die Lichter ausgemacht, den Möbelwagen vollgepackt mit Designmöbeln und dann rübergemacht.
Ja, dort hatte ich ja nur so eine Übergangs von Montag bis Freitag. Man kam montags morgens mit dem Köfferchen an. Und freitags kamen schon alle im Büro, alle Pendler, Köfferchen, und dann zack, weg wieder. Weil wenn du Berlin liebst, bist du nicht unbedingt ein Frankfurt-Fan.
Das hat sich rumgesprochen. Ja. Und dann war Aufbruchstimmung in Berlin und gleichzeitig aber unmittelbar die Krise, die dann quasi Huckepack kam.
Ich sage mal, ich habe da zwar angefangen, aber ist nicht meine Schuld. Weil es passt doch terminlich sehr gut mit... Die Branche geht wirklich den Bach runter und Napster geht los. Und
also du weißt, wir sind eine Branche, wir suchen immer Schuldige dafür, dass das dann nicht geklappt hat. Alles, was wir uns vorgenommen haben. Insofern wäre vielleicht da an der Stelle deine E-Mail-Adresse unter Klarnamen vielleicht ganz gut, damit sich alle beschweren können.
Okay.
Gucken auf den Mount Music und sagen, ach Gott, Tessi, da ist sie gekommen.
Ja.
Dann gab es erstmals mehr gebrannte als verkaufte CD-Alben.
Ja.
Und das Weitere ist Geschichte.
Ja.
Und wie lange bist du dann geblieben?
Bis 2011.
Also gute 10 Jahre, wo Krise war, weitere Konsolidierung war und du deinen Job dann wie ausgeübt hast. Also was war das, was du an der Stelle dann gemacht hast und wie hast du dich weiterentwickelt in den 10 Jahren?
Also durch Schnelldurchlauf, Executive Assistant to the Head of Columbia, Martin Anfang. Dann hat Martin aus familiären Gründen leider die Firma verlassen, ein Jahr später. Dann habe ich eine eigene Abteilung bekommen namens Label-Koordination. Da habe ich alle möglichen Labels wie Excel, 4Art, 4Music damals noch. Also Label-Deals, Distribution-Deals, Joint Ventures, 105 ging da los damals, wer es noch kennt. Und die Toten Hosen hatten wir im Vertrieb und so weiter. Solche Dinge haben wir da gemacht. Und dann habe ich das ein paar Jahre gemacht. Dann kam der Merger, an den Sie alle noch erinnern, vor dem Remerger. Der Ursprungsmerger. Und bei uns war das ja in Deutschland eine kleine Übernahme von Bertelsmann. Und dann kam erst, wie hieß er nochmal? Jetzt habe ich es vergessen. Ich hatte so viele Chefs in meinem Leben.
Wer war der Erste?
Doch, Martin Steinkamp. Martin Steinkamp kam als deutscher Chef. Und dann weiß ich noch, dann war er irgendwann in Berlin. Und dann sagte er, wir müssen sprechen. Und dann meinte er sieht mich so international. Und ich dachte gleich, na, international, ich will jetzt nicht irgendwie die Popstars aus Amerika hier vermarkten, das war nie mein Ding. Hut ab vor allen, die das machen. Diesen Job aber ist nicht meins. Ich bin lieber näher dran und lieber bei Null anfangen und so weiter. Und dann, nein, du hilfst hier immer in allen Europäern und so. Und dann hatte ich diese europäische Rolle, ex-UK, um den europäischen Kollegen von Schweden über Italien, über Spanien zu helfen beim Signing, bei Kollaborationen, bei für welche Märkte sollen sie sichern, wo denken wir, hat es Potenzial, diese Themen dann auch immer vorstellen in den Quarterly Meetings und so weiter. Und das habe ich gemacht und parallel dazu war auch noch die Exploitation, das heißt ja nur in Deutschland Exploitation, also international von hier raus in die Welt, sowas wie die Scorpions, Within Temptation und
Export.
Sowas.
Export.
Ja, also Exploitation ja. Hieß es hier. Also in allen anderen Ländern heißt es einfach International. Mhm. Aber das hier so, das hat mich dann, also ich hatte sozusagen die zwei Abteilungen. Und das habe ich gemacht, als ich dann auch in Göteborg auf dem Eis ausgerutscht bin und gedacht habe, dann gehen wir jetzt.
Was ist da passiert?
Ich war auf einer Geschäftsreise, wollte mir eine schwedische Künstlerin anhören, war vorher 1000 Mal in Stockholm und sonst was gewesen. Dann hat die mal in Göteborg gespielt. Dachte ich, muss ich mir angucken, damit ich weiß, was können wir mit der machen und so weiter und sie treffen. Und ich hatte eine Stunde Zeit am Nachmittag und dachte, guck sie mal Göteborg an, weil da war ich vorher nie. Und da war so geschmolzenes Eis. Ich rutschte aus, mein Fuß guckte, ich sage mal wie bei Lucky Luke, in die falsche Richtung. Und ich sage auch mal ganz, Göteborg kennt meine Stimme, weil ich muss so geschrien haben. Und ich wurde von dort in den Krankenwagen transportiert, ins Krankenhaus. Details lasse ich jetzt mal alle weg. Es war ziemlich seriös. Und ja, dann lag ich erstmal 6 Monate zu Hause mit Bein hoch. Und ja. Mit Unmengen an Metall und Co. im Fuß. Und dabei, als ich so irgendwie weg war von den heftigen Schmerzmitteln, dachte ich, glaube ich, mach was anderes.
Boah.
Und das hat die Welt nicht so ganz verstanden. Ich hatte auch noch nicht so einen Plan. Ich dachte irgendwie, ich mache hier und tue und hatte in der Zeit allein europäisch in meiner Rolle so viele Chefs, die kamen und gingen. Und wenn ich sage mal, dann fällt ein Sack Reis in New York um, dann machen wir wieder alles anders. Und dann saßen meine damaligen Chefs dann bei mir auf dem Sofa. Ja, du kannst jetzt nicht gehen. Und ich so, kann ich schon.
Also nur noch nicht laufen.
Also ich bin nach wie vor, das konnte ich nicht. Lag da, wie gesagt, mit dem Bein nach oben. Und naja, also sie haben mir nette Angebote gemacht und alles. Finde ich auch super nice, rückblickend und damals auch. Und es war eine, glaube ich, der harmonischsten Trennungen ever. Und das Beste war, als dann in die Presse rausging, stand da nur, Tessi Schulz geht jetzt und nicht und morgen ist sie bei XYZ oder Dings, sondern und dann hatte, ich glaube, darauf kommen wir jetzt eh gleich, warum ich dann.
Da würde ich jetzt, also krass, übernehme ich, aber krass, weil das da sind wir noch nie drauf gekommen, obwohl wir uns jetzt auch schon mal ein paar Jahre kennen. Krasser Einschnitt auch für eine Entscheidung. Aber lass uns, bevor wir da nochmal hingehen, lass uns mal auf diese 10 Jahre, die du bei Sony warst, schauen. Weil das war ja eine Zeit, Krise, du hast es gesagt, Merger, Unsicherheit in der Branche, aber ja auch dieses Thema Digitalisierung, Tauschbörsen, Klingeltöne, Musikvideo immer noch größer werdender Markt. Wie ist denn das aus heutiger Sicht? Kommt dir das ewig her vor? Oder ist das was, wo du Dinge auch schon damals erkannt hast, die sich heute erst so richtig entfalten? Warum frage ich das? Weil wir haben ja immer wieder das Thema, so wir schauen zurück auf die letzten 20 Jahre und es gibt immer noch Leute, die reden drüber, Streaming ist ja neues Geschäftsmodell, so wo ja Leute wie wir eher so sagen, naja gut, also das ist jetzt schon eine ganze Weile da, so wie vorher einiges andere auch schon da war. Wie fühlt sich das aus heutiger Sicht an, die 10 Jahre?
Also ich glaube, besonders da ich exakt 2000 angefangen habe und ich erinnere mich noch, nach den ersten 6 Monaten mussten wir Leute entlassen und ab dann regelmäßig, also einmal im Jahr mindestens, wenn nicht gar halbjährig, das heißt nicht mehr so genau. Dann war ich dabei am ersten Tag iTunes, das weiß ich noch, Fanta 4 Release und alles ging schief. Es war ein Drama und ich rannte durch
technisch
das Sony.
Schief.
Ja, das war wild. Also besonders da ich angefangen habe und da gab es nichts Friede, Freude, Eierkuchen und was kostet die Welt und wir fliegen nach Hawaii und wir machen Vorschüsse und bla bla bla. Da ich so von Anfang an gelernt habe, dass es rasend schnell und in immer kürzeren Abständen was Neues gibt. Von wir müssen umstrukturieren, wir müssen verkleinern, wir legen zusammen. Technik von Napster, Raubkopien, Watermark, Blu-rays, die ganzen Formate, die es alle mal gab, wo alle dachten, das ist jetzt der neue Heilige Gral. Und dann gab es ja schon bald Streaming, also ging es los langsam. Aber dadurch ist es für mich der ganz normale Prozess. Ich meine, heute wird es noch schneller, immer schneller. Mhm. Also da kommt man kaum noch hinterher, wie schnell
haben sich... Haben damals auch Leute schon gedacht, ne? Also ja, das ist ja wieder, aber, deshalb habe ich die Klingeltöne auch noch mit reingebracht, ja, weil das war ja eine Zeit lang richtig relevant.
Ja.
Auch als Idee, da kommt ein bisschen Stabilisierung rein. Und manche waren schon auch damals an dem Punkt, so was denn jetzt noch? Und gleichzeitig haben die Leute, die in die Daten geguckt haben, gesagt, na gut, guckt euch mal den physischen Markt an, wo geht denn das hin? Und du sagst es, Napster als Bezahldienst war 2005, ne?
Ja.
Also vor 20 Jahren. Da haben wir angefangen, über lizenziertes Streaming zu sprechen eigentlich.
Und Abo-Modelle.
Und Abo-Modelle, das Ganze. Genau.
Ja, ja. Genau. Ja, aber also für mich ist es, ich überlege jetzt nicht, war das vor 20 Jahren oder vor 23 Jahren oder irgendwas, weil wie gesagt, für mich ist es zur Gewohnheit, ich habe so angefangen, dass sich unentwegt was ändert. Und es wird nur immer schneller.
Ja.
Deswegen glaubt man auch schon nicht mehr, wenn jetzt was Neues vorgestellt wird oder irgendwas, das ist es jetzt und das wird sein, denke ich, ja Leute, das, schauen wir mal, sprechen wir in 2 Jahren nochmal oder in 3 Jahren, dann gibt es schon wieder das Nächste.
Und also, der Markteintritt von iTunes, was war da besonders für dich? Weil ich meine, wir waren in einem Umfeld, wo iTunes kam und Music Load damals ja schon da war. Was war da so der, welche Wahrnehmung hatte das in der Branche? War das jetzt der Erlöser oder ja, war das?
Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war das, also in meiner Wahrnehmung und meinem Umfeld, bah, Apple, jetzt haben sie es geschafft, jetzt kommt's und jetzt sind wir alle sicher, jetzt kaufen wir alle Downloads. Und,
obwohl
und,
die Single nur noch 99 Cent gekostet
ja, aber,
hat.
Und, ja, aber vorher, bevor jemand gar nichts bezahlt und, ne, und brennt und illegal alles macht, jetzt ist Apple gekommen und jetzt haben wir alles und da gibt's eine Plattform, da kannst du, das sieht gut aus, das ist cool, das ist, ne, und ja, also das war zu dem Moment, dachte man, das ist es.
Und 2011? Kurz vor dem Markteintritt von Spotify, 2012 in Deutschland, hast du entschlossen, deiner Tätigkeit bei Sony den Rücken zuzudrehen und was Neues aufzumachen? Und da war dir dann sofort klar, was du machen willst? Oder hast du dann dich besonnen und hast Diplom-Ingenieurin, Architektur und Möbeldesign auf die Waage geworfen, gesagt, so, jetzt machen wir es mal Anasta, wie man bei uns in der Pfalz sagen würde. Oder wie bist du da rangegangen?
Also als ich, es war, glaube ich, eine 5-Sekunden-Entscheidung so, ich mache jetzt was anderes. Weil ich kämpfe, ich war gern beim Major und es hat mir auch Spaß gemacht, die meiste Zeit. Aber ich dachte immer, meine Stärken und meine Expertise, das können die gerade in dem aktuellen Umfeld nicht so nutzen. Und einfach nur, um einen Job zu haben und irgendwie einen tollen Titel oder irgendwas, dafür mache ich das nicht. Dazu bin ich zu leidenschaftlich an der Sache. Manchmal etwas zu, aber so bin ich einfach. Das werde ich jetzt auch in meinen jungen Jahren nicht mehr ändern. Und wie gesagt, ich dachte, ich muss was anderes machen. Und dann hatte mein Umfeld, das ist doch klar, Management, ist doch ganz klar.
Das heißt, sie haben das für dich geklärt.
Ja, also, das kam aus ganz vielen Richtungen, aus verschiedenen Ländern. Die dachten, du und Künstler und Dings, das ist doch ganz klar. Und ich so, okay, interessant. Und dann hatte ich auch direkt einen französischen Künstler, der ist heute immer noch bei Sony, glaube ich. Das ist Sony Frankreich. Der rief an, hat gesagt, du bist jetzt selbstständig, das ist ja mega. Ich brauche neue Managers und bla. Und du musst nach Paris kommen, wir müssen sprechen. Und dann habe ich direkt, also ohne Übergang, angefangen, ihn zu managen, weil er wollte auch, also er war schon Superstar in Frankreich und auf Französisch, aber er wollte unbedingt mal was auf Englisch machen. Mhm. Und dann waren wir auch in London und haben ein Album aufgenommen und Dings. Und das hat auch gut verkauft, aber im Vergleich zu dem Französischen und der Franzose an sich. Mhm. Und auch als wir die erste Show gespielt haben in London, da waren nur Franzosen. Also, ne, die alle sich gefreut haben, dass die da lebten, ihn dort mal sehen können.
Also müssen wir einen Schuldigen finden oder eine Schuldige. Warum?
Ja, das? Natürlich. Und dann, wir haben uns auch, wir sind heute noch in Kontakt und sprechen und er macht sein Ding und das läuft großartig. Aber ich dachte, für das Französische brauchst du mich nicht. Mhm. Und somit bin ich da irgendwie so reingerutscht. Und dann auch gleich noch Beratung hatte ich auch nicht unbedingt vor, aber dann weiß ich noch, dann war ich mit dem damaligen Franzosen, Christoph Willem, kann man drüber sprechen, der war in der Jury bei X-Factor in Frankreich. Mhm. Und dann bekam ich einen Anruf von The Voice of Germany, die es damals noch nicht gab. Also die fingen gerade an.
In the making.
In the making. Und dann habe ich, dann hieß sie, ja, mein Name wäre gefallen und sie bräuchten, da, sie würden nach der Jury suchen und sie kommen da irgendwie noch nicht so ran, weil sie kennen irgendwie niemand und sie wollen halt nicht die, die es immer machen und da, da, da. Und dann habe ich das gemacht und das war auch total spaßig.
Das heißt, du warst die Casterin eigentlich?
Ja. Ja.
Siehst du mal.
Und das war toll. Besonders, du rufst die ganze Zeit Freunde an. Also du guckst dann in dein Entschuldigung, Adressbuch. Du musst natürlich die Manager anrufen, du darfst ja nicht die Künstler direkt anrufen, weil sonst heute als Manager weiß ich, das mag man nicht so, ne? Und dann ruft man an, ach, ruf mal wieder an, wie geht's, was machst du? Und also auch, ist ja nicht aus jedem was geworden. Da sind ja auch nicht 20 Mann in die Jury, wie wir heute alle wissen, aber das war toll. Und dann habe ich denen ein paar Jurymitglieder gebracht und war auch bei der ersten Staffel immer da, habe mir das alles angeguckt und deswegen bin ich sozusagen ein The Voice of Germany Urgestein.
Die Brückenbauerin drumherum. Und das ist was dich dann auch von Beginn an überzeugt hat, dass der richtige Schritt war.
Ja.
Also diese Freiheit dann am Markt mit Partnerschaften zu gestalten, um den Künstler rum, um die Künstlerin rum.
Ja, weil auch in der Plattenfirma ist es auch schön und die Sicherheit und ne und verdient gutes Geld und so weiter und hat ein Team, die alles machen. Am Anfang sitzt du zu Hause und denkst du, aha, dafür gab es früher die Poststelle und Dings und blub und plötzlich guckst dich um und da ist keiner mehr. Und aber du kannst dich einfach, ich hatte das Glück bis heute, dass ich selber entscheiden kann, mit wem ich arbeite. Und das kannst du in der Plattfirma halt nicht. Klar, wenn deine Kollegen was sein oder was, wo du denkst, Leute, naja, aber egal, ist dann mein Job. Kann ich genauso gut. Aber es ist ja viel schöner, wenn man halt selber auch wirklich dahinter steht und Lust drauf hat. Und besonders, wenn es jetzt um Künstlermanagement geht, von dem Talent überzeugt ist und dann dafür alles gibt.
Und du warst weiter in Berlin und hast ja vorhin gesagt, dich hat mehr eigentlich das Lokale interessiert, immer schon, näher dran zu sein am Künstler. Wie hat sich das dann, als du losgelegt hast, entfaltet? War das dann, keine Ahnung, war das 50% deutsche Künstler, waren das 99% deutsche Künstler, waren es nur 10%? Wie hat sich so dein Roster zusammengestellt? War das sehr international von Beginn an? Weil du gerade französischen Künstler angesprochen hast, du hast ein internationales Netzwerk gehabt schon damals. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das ist, wie du sagst, okay, vorher wollte ich gerne lokal, eher ist nah dran sein. Das Lokale, einmal schon, also deutschsprachige Musik, damit tue ich mich bis heute schwer. Ich bin auch mit amerikanischer, englischer aufgewachsen, auch durch meinen Dad und Musicals und so weiter. Also bei Deutschen ist echt schwierig für mein Wohlbefinden. Es gibt tolle Künstler und hier, aber ich habe bis vor 2 Jahren habe ich zum ersten Mal angefangen, eine immerhin in Deutschland geborene Künstlerin zu beraten.
So, man nähert sich langsam an.
Ja, so hat jetzt ein bisschen gedauert. Aber sonst habe ich Engländer, Franzosen, Österreicher. Ja, also eher selten und schon gar, also mein einer Künstler, den ich jetzt seit Anbeginn manage, hat auch mal ein deutsches Album zwischendurch gemacht, fand ich keine gute Idee.
Das ist wirklich ein Sprachenthema dann?
Ja,
das
ist für mich ein Sprachenthema.
Dich spricht das nicht an?
Ja, ich kann da, also es gibt eine Handvoll Künstler, die ich auch, was ich mag, aber und wo ich auch Konzerte gehe, also die deutschsprachig sind, aber wenn du mich fragst, Englisch, es ist immer Englisch.
Wir müssen, glaube ich, auch deine E-Mail-Adresse noch aus einem anderen Grund als Klarnamen dann in die Shownotes unten packen, damit alle Leute dich mit guter deutscher Musik
voll spammen können. Ja, ich kriege viele Angebote immer, wo ich denke, Leute, ich bin dafür die Falsche. Also ich kann das auch, ich kann das ja beurteilen, auch von der Produktion oder vom Song oder ob das gut ist. Aber am Herzen ganz schwer.
Und das, also, wissen die Leute in der Branche auch so und wissen so, nee, da brauchen wir gar nicht, nee, lass
doch,
mal.
Also ich habe auch bis vor kurzem noch jemand beraten, der unbedingt wollte. Und wie gesagt, das geht auch, ich kann das auch. Aber ich bin trotzdem von Beginn an transparent und sage, ist für mich ist nicht meine absolute Expertise. Was heißt Expertise? Wie gesagt, Produktion, Songwriting, Dings, das kann man ja schon beurteilen, egal auf welche Sprache. Also Koreanisch. Man sollte sie verstehen. Ja, dafür gibt's ja, kommen wir später zu, dafür
großer gibt's Markt.
Ja AI. Ne? Der erzählt dir dann, was darüber gesungen wird. Aber wo ich richtig passionate bin, ist englischsprachig. Obwohl, ich habe sogar mal ein deutsches Album, deutschsprachig, aber ist ja auch
also österreichischer
Executive Producer bei André Heller. Das ist ja auch deutsch-österreichisch. Aber es so. Ist schon fast ist österreichisch.
So nämlich.
Aber das ist ein besonderer Fall, weil seine Texte sind einfach auch unglaublich. Er ist rhetorisch so gut, dass das geht dann auch in deutscher Sprache.
Siehst du mal, also da werden sich jetzt bestimmt manche herausgefordert fühlen, dich davon zu überzeugen, dass es neben ihm auch noch andere großartige deutsche Künstlerinnen und Künstler gibt. Spannend, dass du das so klar für dich hast in deinem, wirklich in deiner Art auch am besten als Partnerin für Künstler zu sein. Ne? Das ist ja auch die Überzeugung dahinter. So, ja gut, das mag sein, ich berate euch gerne, aber ich bin dann als eure Managerin nicht passionate genug, wie du sagst.
Ja. Ja.
Und dieser Mix, jetzt bin man nämlich genau da schon hingekommen, eher international. Und du reist viel, du bist viel in Berlin. Wie ist deine normale Arbeitswoche, wenn es sowas gibt?
Das ist eine gute Frage. Da habe ich lange drüber nachgedacht, weil es gibt ja, also erstmal jeder, der weiß, was ein Music Manager macht, weiß, glaube ich, ist einer der komplexesten Jobs, die es gibt.
Weil ich dachte immer alles.
Ja, alles. Ja. Wir machen eigentlich alles. Und besonders, und kein Tag gleicht dem anderen. Weil es gibt so viele Felder, ihr wisst, von Publishing, Live, Recording, Admin, Royalties, Accountant, Künstler-Meetings, Band-Meetings, Booker-Meetings. Endless. Und also ich habe mal versucht.
Fällt unter Babysitting dann, oder?
Ja. Ich habe überlegt, wie fange ich morgens so an? Ich bin ein Daten-Nerd. Mhm. Also ich liebe, erst war es Chartmetric, jetzt heute ist es Soundcharts, da wären wir wieder bei dem Werbeblock. Mhm. Aber es sind wichtige Informationen für die Menschen da draußen. Also ich checke Daten und die ganzen Vorartists von allen DSPs, um zu gucken, ist irgendwas passiert, müssen wir irgendwo reagieren, ist was Außergewöhnliches und so weiter. Von Bankaccounts checken, ist die Rechnung eingegangen, müssen wir was zahlen, haben wir überhaupt noch Geld? Also je nach Künstler, bei jedem Künstler ist es anders bei uns geregelt. Und von dann FaceTime-Meetings mit Künstlern, je nachdem, in welchem Momentum wir uns gerade befinden, ist der Künstler im Studio, ist er auf Tour, wo ich dann meist dabei bin. Ich liebe es zu touren. Touren ist großartig.
Lass mal kurz vom Touren nochmal einen Schritt zurück, weil mit dem Thema Übersichten und Daten-Nerd sein, da triffst du natürlich fast schon so einen branchenwunden Punkt, weil das ja schon ein Klick neben der Transparenzdiskussion ist. Ist das dann was, wo du auch Übersetzerin bist von so vielen Datenpunkten hin zu, ich sag dir mal, wo du stehst, weil man hat ja so beides. Man hat einmal diesen Blog von, es ist alles so intransparent, keiner sagt uns was, und dann gibt es die andere Seite, die sagt, ja gut, ey, es gibt so viele Datenpunkte und du kannst von Live bis Vorschuss bis, wo bist du beim Recouping, willst du per PayPal noch einen Vorschuss oder keine Ahnung was, wo ich mich dann immer frage, das muss doch eigentlich die Managerin dann genau vor sich haben als Meta-Dashboard quasi, um zu sagen, okay, warte mal, jetzt machen wir daraus mal eine Gesamtsicht und dann sehe ich zufällig noch, dass, keine Ahnung, irgendwo in Süditalien gerade irgendwas trendet und ich weiß gar nicht warum. Wie ist da so die Herangehensweise von dir an diese vielen Datenpunkten und was davon ist zu viel und was ist zu wenig und was hätte man gerne mehr und wie übersetzt man es dann? Fragen über Fragen.
Ja. Ist auch noch ein anderer Punkt. Gerne hätte ich dafür, für all diese Daten, weil du kannst ja, dein Hirn kann die nicht verarbeiten. Und besonders, die ändern sich unentwegt.
Eine KI jetzt kommt.
Ja.
Ah.
Also so, ich habe es ja noch mit so einem netten AI-Agent, der das alles mal zusammenfassen kann. Auch ein Aufruf gerne an alle da draußen, die Programmierer und so weiter, weil ich habe nochmal, weil alle mich fragen, nutzt du KI? Ja, ich nutze viel ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, je nachdem, was passt. Aber das sind ja mehr so Fragen, Antwort, Inspiration holen, Infos, Faktencheck etc., aber mal
immer Quellen prüfen.
Mein, ja.
Apropos Faktencheck
bei immer kritisch sein, ja. Immer kritisch sein.
Das, Medienkompetenz, Shoutout.
Ich bin der Oberkritische. Okay. Ich glaube ja erstmal gar nichts.
Sehr gut.
Und das habe ich auch gerade gelesen wieder in irgendeinem anderen, dass auch zum Beispiel bei OpenAI alles, was da rausgeht, checken die nochmal von 3 anderen Agenten. Und so weiter. Also die
selber,
innerhalb der
weil
Firmen.
Weil sie sich selber nicht glauben.
Ja.
Normal,
das wird
weil
normal gecheckt.
Die KI lügt dann, ja auch, das wissen wir ja mittlerweile. Ja. Und die halluziniert nicht nur, sondern die lügt halt. Und wenn dann, verrückt. Okay.
Ja. Mhm. Also wenn es mal was gäbe, wo allein Metadaten, unser Lieblingswort dieser Tage nach Superfans, sind es Metadaten, die mal erstmal die Kontrolle zu haben, bis man das, du guckst irgendwie in der GEMA was nach und dann denkst du, na, komisch, das ging doch ab in den USA, der Track, warum kommt hier nichts? Dann guckst du bei MLC, dann plötzlich sind die Songs da nicht, dann ist da was anderes. Also, ich will jetzt gar nicht, ich gehe zu sehr ins Detail, Entschuldigung. Allein Metadatenverwaltung, die dann mit den Plattformen verknüpft, die dann verknüpft mit, ich kann da reinspeisen, mein Royalty-Accounting, was ich von den Plattenfirmen kriege oder die von den Do-it-yourself. Weil man hat ja auch, wenn du mehrere Künstler machst, hast ja auch so viele verschiedene Systeme und jedes rechnet ja auch anders ab. Du kriegst von jedem eine komplett anders optisch aussehende Abrechnung. Und dann denkst du, die habe ich jetzt verstanden. Jetzt haben die wieder was geändert und wenn es mal einen Agent gäbe, der das, weil du jetzt gerade sagst, auch dann gucken, okay, was wir wissen, okay, wir brauchen demnächst irgendwie Geld, Künstler will blablabla ein neues Studio kaufen, will irgendwas machen, was kommt da ungefähr, wo läuft's gerade hin, weil ich kann überall nur ich habe ja überall Zugänge, dann bei den ganzen Plattenfirmen kannst du gucken, teilweise jetzt auch live, ne, was gerade seit gestern reingekommen ist oder so weiter, aber um das die Übersicht zu behalten, gerade wenn man dann noch, du hast einen alten Deal mit Katalog, der ist noch nicht recouped, dann hast du da einen neuen, dann machst du teilweise selber, jetzt wir reden mal nur über einen Künstler und dann machst du irgendwie selber so Side-Projects und so weiter. Allein das zusammenzuführen, plus noch dann, wer hat bei welchem Song mitproduziert, wer kriegt welche Punkte, was wird abgerechnet, die Vorbereitung für, wir machen seit Jahren jetzt auch schon mit einer Abrechnungsfirma, die uns das macht, weil du wirst sonst auch ohne Gewehr, weil du denkst, ich kann das zwar gut, aber ne? Und da mal eine Übersicht, also das mal irgendwo reinfüttern zu können, weil die ganzen Agenten, die es gibt, der eine kümmert sich um Booking, der andere um, da gibt's dann die E-Mails, bin ich Profi, da brauche ich nicht noch jemand, der mir die Prios setzt, das kriege ich schon noch selber hin, aber egal, jemand, der das mal. Was wir machen, und da gibt es jetzt eine Firma in den USA, die versuchen, gehen wir gerade mit dem Emma-Verband an, ob die bei uns irgendwie ein bisschen reinkommen will. Da sitzen ganz viele Musikmanager drin, die sind noch lange nicht so weit, aber die haben den Ansatz dazu. Weil ich will mich jetzt nicht in 10 verschiedene Agenten reinwurschteln.
Klar. Ja. Und dann, da geht es ja an ganz vielen Stellen dann um Standards, ne? Also das und Standardentwicklung. Wo dann ja auch die Frage ist, siehe, du sprichst gerade Emma an, das ist dann ja auch eine starke Stimme managerseitig, da muss man andere Akteure, Akteurinnen auch noch an den Tisch bekommen. Vielleicht, um da dann auch eine Standardisierung zu haben, die noch leichter verständlich ist, in einer Welt, wo eben Songs und Streams und Abrufe oder wie auch immer sie dann heißen, sekündlich sich bewegen und die entsprechenden Transaktionen dahinter ähnlich oder anders gelagert, teilweise mit Zeitverzögerung irgendwo ankommen. Spannender Punkt, der oft, glaube ich, übersehen wird in den aktuellen Diskussionen, dass da auch, sagen wir mal, die Übersetzungsleistung irgendwo dann dahinter steht, was aber nichts damit heißt, dass man bestimmte Datenpunkte nicht bekommt oder so, sondern dass es wirklich darum geht, das dann quasi als Gesamtschau auch aufzubereiten, weil du sitzt ja dann auch wieder mit dem Künstler, mit der Künstlerin zusammen.
Ja.
Das machst du ja nicht nur für dich.
Nee, also im Normalfall macht man es erstmal
für sich
fürs
selber.
Management, aber Künstler geht ja davon aus, ich kümmere mich um alles, ich habe einen Blick drauf, ich sehe, wo Fehler sind, wo fehlt was, wo muss ich nachhaken, wo muss korrigiert werden, dafür sind wir ja da, damit er sich darum nicht kümmern muss. Und aber natürlich wäre man gerne in der Lage, wenigstens halbjährig mal zu sagen, übrigens, hier stehen wir jetzt. Oder wenn er sagt, sag mal, wie sieht's denn aus? Oder wann kommt denn das? Oder was
sag
muss ich
mal
zahlen?
Hm.
Oder Dings. Oder jetzt habe ich gehört, das läuft immer am Radio. Warum kommt da nichts von? Ne? Und da muss ich ihm auch erklären, da gibt's dann auch noch eine Zweitausschüttung und irgendwas. Und das kommt später. Und wann läuft das da rein? Und die anderen Länder. Und dann noch halt da wir jetzt ja alle dank Spotify und Co. weltweit unterwegs sind, weißt du selber, jedes Land, jede PRO, CMO hat sein eigenes System. Und bis die alle sich treffen und der Fehlerfaktor da drin ist, wollen wir nicht drüber sprechen.
Naja, ist aber etwas, wo wir dann, wenn du mit Verbandshut, mir mit Verbandshut gegenüber sitzt, dann ist natürlich schon auch die Frage, was können wir dann dazu beitragen? Und da ist natürlich schon auch so dieser, sagen wir mal, unsere Rolle zum Beispiel bei der GVL als Gesellschafter, gibt es da genug Austausch? Das ist ja was wir mal, also das werden wir, keine Sorge, jetzt hier nicht weiter ausrollen, denke ich, aber das können wir ja mal so parken, weil das durchaus ein spannender Punkt ist, wo es ja auch darum geht, educated aufeinander zu treffen, ja, und diese Diskussion weiterzuführen. So, ihr merkt, wir sind abgeschweift in die Tiefen der Metadaten.
Ich war doch bei meiner Arbeitswoche.
Genau, eben. Und ja, ich wollte gerade zurückfinden, das war jetzt nur die erste Stunde morgens, in der du dir das alles anguckst.
Was mache ich noch so? Das über die Woche. Also ich, wie gesagt, ich werde jetzt bestimmt 80% vergessen. Aber manchmal treffe ich auch Menschen in Real Life zu Meetings. Nicht nur virtuell, aber das hauptsächlich, weil dann gibt's natürlich IMUG, Emma. Ich bin noch in der Initiative Musik in der Jury für international. Okay, nur einmal im Jahr mache ich auch ein bisschen Vorlesung, wie du auch.
Sehr
an
gut.
Der wunderbaren Popakademie in
Shoutout.
Mannheim.
Shoutout Kurpfalz.
Natürlich. Und also diese Dinge müssen alle vorbereitet werden. Wie gesagt, Vorstandscalls und extra Funding-Meetings und Dings, das mache ich ja auch noch regelmäßig. Das eine ist biweekly, monthly, quarterly, unterschiedlich. Dann gibt es bestimmte Meetings dann vorzubereiten. Dann bin ich auch nicht nur bei Daten, auch das spielt da mit rein, ein absoluter Nerd, was Webinare angeht, Masterclasses. Und da ich, also Emma machen wir ganz viel, wir haben ja auch den Auftrag dafür, Masterclasses, Spotlights,
Mentoring-Programme,
Education. Dann bin ich auch noch normaler Member im MMF UK. Das ist der größte Managerverband der Welt. Die machen sensationelle Webinare im Music Biz US. Also ich höre mir über Firmen, letzte Woche war gerade sensationell von Music Biz, es kommt aus Nashville, die CMO von Deezer, und die hat reported und im Detail erklärt die Study, die sie gerade gemacht haben. Und solche Dinge.
Also KI, Musik.
Genau, jetzt die Study mit 97% erkennen es nicht. Und wir durften auch selber alle hören, was sie den Probanden vorgespielt haben und so weiter. Und wir waren auch alle falsch. Ja, nein, aber solche Dinge, wird jetzt nur, wenn ich in meinen Kalender gucke, das ist so viel. Aber ich will es, denke immer, nebenbei lese ich ja noch Billboard und Music Business Worldwide.
Das ist schon wieder so international, ne? Also die Zuhörerinnen, die hören das ganz genau, dass hier nicht drüber gesprochen wird, wie die Webinare in Deutschland sind und dass sie so spannend sind, sondern das ist alles immer irgendwo in UK. Müssen wir besser
welche?
Werden? Ja, siehst du? Music Industry Briefing.
Also ich kenne nur welche von Anwälten zum Beispiel. Die machen dann ganz viel über KI und Dings, was aber dann teilweise nicht mehr unsere Branche betrifft. Und dann denke ich, okay, ich muss jetzt nicht auch noch alles für den Verbraucher wissen en Detail. Aber hier gibt es nicht, also ich wüsste jetzt gar nicht, wo kann ich mich subscriben, wo es Webinare gibt über neueste Sachen. Wie jetzt vom IMUG, wir versuchen das auch, wir bieten das an. Und teilweise, aber wir sind einfach auch viel kleiner. Also jetzt, wie gesagt, ein MMF UK hat 1400 Mitglieder, hat Geld von allen Seiten und 6 Festangestellte und so
wir
weiter.
Wir haben gerade für unsere Mitglieder ein Music Industry Briefing zum Thema Charts gemacht. Das interessiert die Menschen sehr. Wir haben das an den, ich glaube, 150 Anmeldungen sofort gemerkt. Und insofern biete ich dir jetzt hier live
on tape an. Wir sind auch wieder im Werbeblock.
Genau, live on tape biete ich dir an, dass wir da mal was zusammen machen können. Ja. Weil wir ja als Autorität der Charts, die wir die Systembeschreibung herausgeben und die GfK das in unserem Namen erhebt, die offiziellen deutschen Charts, da ein gewisses Know-how mitbringen, was wir gerne teilen. Weil da natürlich auch immer viele Fragen sind. Dann gibt es eine Änderung, dann geht es um Bundles, dann geht es um Anrechnungen, um hin und her. Und das sind so Sachen, ich glaube, auch da streifen wir ein sehr spannendes Thema.
Ja. Also gerne mal, wenn wir hier, weil du sagst, das ist so international, aber also erstmal, da passiert halt mehr. Klar ist es oft auch dann nur, denke ich, großartig, dann ist es aber nur für den US-Market relevant und so weiter. Aber irgendwann kommt es ja dann hier rüber, wenn es da angefangen hat. Manchmal im Guten, manchmal im Schlechten. Aber hier in Deutschland, wir haben sowas nicht, regelmäßige Infos, explizit jetzt für unsere Branche.
Aber hört gut zu da draußen und überschüttet uns mit guten Beispielen.
Ja.
Sehr schön. Das war jetzt die ganze Woche.
Ohne Reisen, ohne Konzerte und ohne, da habe ich mir auch, ab und zu höre ich auch Musik.
Und auch, wie viel bist du im Studio?
Kommt drauf an. Also in welcher Phase Künstler gerade sind.
Ja,
kommt drauf an. Ich darf auch mal mir was klauen bei den Anwaltskollegen, oder?
Ja, sehr gut. Und das Thema Kommunikation, Social Media, Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, wie ist das? Holt man sich da dann jemanden Case by Case an Bord? Macht man da vieles selbst? Muss man das auch noch, keine Ahnung, guckst dir die Stats an, die ganzen Updates morgens da bringen und dann guckst du dir parallel noch an, was lief bei Social Media oder?
Ja, das gucke ich mir auch alles an. Ich bin auch Profi TikTok. No. Ich weiß alles, wie es geht, nur meine Künstler haben alle keinen Bock auf TikTok. Ich sage dir mal, weil da höre ich mir auch die ganzen Webinare und neue und der TikToker, der Chef von TikTok erzählt dir wieder, was jetzt passiert oder auch beim E-Mog haben wir die auch eingeladen schon zu uns, die erzählen das alles. Ich weiß das dann alles und denke mir, mich interessiert das jetzt persönlich so wenig. Aber meine Künstler sagen immer, du, jetzt kannst du das machen und das machen und das ist gerade funktioniert. Und dann,
die Begeisterung.
Und da gibt es ja auch, also es gibt ja Künstler, wie wir wissen, die machen das selber automatisch und finden es toll, egal ob TikTok, Insta und Co. Oder man nimmt halt Agenturen, aber da ich Künstler habe, die alle so selber extremst kreativ und Control-Freaks und sonst was sind, ist das auch, aber egal wen du ihnen an die Hand gibst, nein, so will ich das nicht.
Aber das ist ja auch insofern spannend, weil wenn wir jetzt genau dieses Thema, du kannst ja auch selber das als Künstlerin, Künstler heutzutage tun, dann bist du ja genau wieder in dem großen Thema unserer Zeit, Demokratisierung des Zugangs, der Produktion genannt, was ja auch die Labelseite und die Managerseite letztlich gemeinsam haben, nämlich diese Frage, warum soll ich mich denn mit dir zusammentun? Ne? Ja. Was bringst du denn mir, was bringst du mit? Und da, das ist nicht dieselbe Situation, aber es ist ja doch durchaus was, wo du auch im Kontakt mit den Künstlern dann diejenige bist, die sagst, na gut, dann mach's halt selber, wenn du glaubst, dass das gut wird, aber vielleicht sollte man sich da verstärken oder sollte man jemanden holen, der sich damit auskennt. Ist das eine zunehmende Diskussion, dieses ich kann alles selber, so wie man es in der Öffentlichkeit eher so vorgelebt bekommt, oder ist es nicht eher so, dass man merkt, diese Vielfalt ist so groß, dass man umso mehr als Künstler sich wirklich drauf besinnen will, ich möchte meine Kunst machen. Den Rest macht bitte ihr. Nicht du alles, aber den macht ihr so.
Ja, fänd ich den richtigen Weg, weil ich war gerade im Sommer auf einer Veranstaltung von einem der größten Indie-Labels und da waren auch die Vertreter von TikTok, Spotify, YouTube und noch jemand da. Und jeder hat seinen kurzen Vortrag gehalten. Und danach dachtest du, wärst du da jetzt gewesen als Künstler, denkst du, okay, ich soll das jeden Tag 8 Stunden bei jedem von dem machen. Das geht schon mal gar nicht. Das geht schon mal gar nicht. Und da reden wir jetzt noch nicht von auch noch den Unterkategorien. Ich mache ein YouTube-Video und ich mache Shorts und ich mache da ein Reel und dann mache ich ein Karussell und dann mache ich, ihr kennt sie alle, diese wunderbaren Begriffe und Formate. Und wie gesagt, jeder Künstler ist anders. Und der eine sagt dann auch, okay, das Wort sage ich jetzt nicht, es ist mir egal, ich mache das nicht, ich will mein Ding durchziehen und ich mache nur die Musik und ich mache vielleicht noch ein Video und wenn was rauskommt, lasse ich es die Welt wissen. Und im Idealfall wäre es schon gut, würde man den richtigen Partner finden, der sich auf all diesen Plattformen auskennt, auch bitte auf allen, weil ich will dann nicht noch 5 verschiedene Agenturen haben, die der eine kann nur YouTube und der andere kann ist speziell auf TikTok und so weiter und ein 5. kann vielleicht noch die Werbung schalten, was ich jetzt übrigens sehr gut kann. Werbung schalten habe ich mich letztens richtig reingefuchst, ich sag's dir. Aber im Idealfall wäre Künstler konzentriert sich auf seine Musik, weil am Ende des Tages man vergisst das auch leicht im Wirrwarr und in der Hektik und ich muss hier posten und da ist der Contentplan und da, da, da. Es geht um die Musik. Und erstmal brauche ich einen richtig, richtig krassen, guten Song. Und dann kann ich das andere draufsetzen. Und vielleicht habe ich dann auch schon Glück, dass er noch am Radio funktioniert, weil auch noch wichtig heutzutage. Und dann habe ich eine Agentur, die mich versteht. Jeder Künstler hat ja auch andere Ansprüche an solche Agenturen. Und die macht bitteschön, wir besprechen uns 2 Tage lang, schließen uns ein, machen vielleicht schon Content Pre-Production. Wunderbare kleine Clips. Und die machen dann den Rest und bespielen alle Plattformen links. Nur das verlangt halt auch vom Künstler Wahnsinnsvertrauen. Aber wie gesagt, jeder Künstler ist anders. Die einen lieben es, toll, macht toll, will damit nichts zu tun haben. Ihr macht es super, wenn ihr sagt, das ist gerade der Trend, dann spiele ich den Trend mit. Ich habe weniger solche Künstler.
Und wenn du jetzt sagst Agentur,
ja,
könnte man das dann ersetzen durch Partner und könnte dann sich jedes Mal im Einzelfall klären, ob der Partner auch ein Label sein kann oder nicht.
Ja, also, absolut.
Ja, ne? Absolut. Weil diese Begrifflichkeiten, da sind wir ja irgendwie auch leidgeprüft bei allem, wo ja diese Zeit, dass du kannst es nur mit einem Label schaffen, die sind halt lange vorbei. Aber ja, wenn du dich dafür entscheidest, dann gehst du diesen Weg doch, weil du dir bestimmte Kompetenzen in dein Team holst.
Ja.
Der eine so, die andere so, der bietet das, der bringt das mit. Und das ist aber ja auch wieder was, wo Manager dann auch wissen müssen, sollten,
müssen
ja, was wo am Markt angeboten wird.
Genau, du musst wissen, wer ist dein Künstler? Was genau, will dein Künstler, was braucht dein Künstler? Dann kannst du sagen, okay, der macht sowieso alles selber, der macht das sensationell, also mache ich alles do it yourself. Und wir haben auch noch ein bisschen Geld und können ein bisschen Marketing und Dings und schaffen das. Wenn dem aber nicht so ist, dann muss man nichts abgeben. Nee, musst du nichts abgeben. So. Weil wenn ich selber kann oder ich habe in meinem Team schon Leute, ne, ja, oder Partner oder ich habe, was wir hier in Deutschland weniger haben, aber zum Beispiel in UK wieder, große Managementfirmen, die haben eine eigene Abteilung allein für Digital. Also da sitzen 40, 45 Leute in der Management-Company, sind auch alle fest angestellt und die haben dann auch für die bestimmten Bereiche ihre bestimmten Profis, die es entweder direkt selber machen oder 5 an der Hand haben, wo sie sagen, okay, für Künstler X brauchen wir jemanden, der irgendwie ein bisschen hippie-mäßiger drauf ist. Dann nehmen wir Agentur A, für einen anderen B und so weiter. Aber dann einfach, ich muss meinem Künstler Vorschläge dann machen können. Auch erstmal sagen, was hat seine Vor- und Nachteile. Klar, wenn wir zum Major gehen, ne, kann alles super werden, aber passt nicht für jeden Künstler. Oder ich gehe zum großen Indie oder ich mache es ganz alleine, wie auch immer. Aber das muss, finde ich, das ist unser Job des Managers, dann zu wissen, was könnten, man weiß es dann auch erst, wenn man es ausprobiert hat, ne, besonders mit dem Künstler zusammen, die richtigen Partner sein, was ist das richtige Setup und wo kommt im Idealfall hinten am meisten raus. Mhm. Für alle. Mhm. Also, ja.
Eine Frage noch zu dem Komplex, die mir mal über den Weg gelaufen ist. Da hat mal jemand zu mir gesagt, weißt du was, als Manager ist es heute super fies, anders als noch vor 20, 30 Jahren, weil die Welt so transparent ist im unmittelbaren Feedback, ob ein Song funktioniert, wie wir sagen, ob er Erfolg hat oder nicht. Ist das was einen auch eigentlich permanent immer wieder in die Situation bringt, als Manager direkt Antworten zu haben? Also warum geht jetzt der Fitzel auf TikTok ab und der bisschen längere Fitzel auf Dings geht nicht so sehr ab, aber das Album funktioniert. Ist das was zusätzlich sich verändert hat in den letzten? Ja,
das ist ein Riesenstress, würde ich mal sagen.
Und den hältst du dadurch aus, dass du sagst, frag mich nicht nach jedem.
Ja, das ist auch mal, du musst ja auch deine Künstler, du musst sie nicht, man lernt sich ja kennen über die Zeit. Und
man
auch,
wächst miteinander.
Und dadurch, wenn du dir die Kompetenz aneignest, zu wissen, wie funktioniert TikTok, wie funktioniert Insta, was ist mit den Editorial-Playlists hier und da und dort, wie funktioniert es, wenn du die Antworten, warum was jetzt gerade nicht funktioniert oder dass die Algorithmen dafür verantwortlich sind und dass es kein Ban gibt, weil dann, im Netz steht, ich bin gebannt, sag ich, nee. Und also, wenn du diese Antworten gleich parat, meistens weiß man es auch schon, es ist Mitternacht, es ist VÖ und du checkst alle Plattformen oder du hast eine andere Plattform, wo du die Playlisten siehst und denkst gleich, wow, hier läuft gerade was schief oder, ne? Dann weißt du schon, eine halbe Stunde später ruft Künstler an oder schreibt, was ist denn da los?
Was ist los?
Also, wenn er, nicht jeder, wie gesagt.
Da musst du den Partner rausfinden, der versagt hat.
Nein, und dann weiß ich schon, erstmal sage ich sag schon, ich bin schon dran, wird gerade geregelt, Dings, oder wir müssen warten bis morgen früh, weil, Aber was ich gelernt habe, immer nicht nur sagen, geht jetzt nicht oder geht erst dann, sondern warum? Mhm. Also, aber da auch wieder immer wichtig, wer ist dein Gegenüber? Manche Künstler interessiert es einen totalen Mist. Denen ist das egal und andere wollen es einfach wissen. Und wenn sie sich aufgehoben fühlen bei dir, weil du ihnen schon gleich erklärst, erstmal, ich habe es auch schon gesehen, ja, man kann ja auch nicht alles sehen. Manchmal kommt auch, Fan schreibt mir, ist nicht verfügbar auf...
Sagst du, wie früher, Stau auf der A8, die CD konnte nicht.
Und dann gucke ich sofort und habe schon vorbereitet, Und wenn der Künstler weiß, weil erstmal Systeme, der clevere Künstler weiß ja auch Versagen auch. Zudem weiß er auch, jeden Monat kommen immer mehr Tracks da draußen und auch die Server und Plattformen und Dings sind irgendwann, da kann immer was schief gehen. Oder irgendjemand hat vergessen, auf den Knopf zu drücken. Menschen gibt es dazwischen auch noch. Ne? Und wenn du ihn aber gleich, wie gesagt, weil du es weißt, warum das so ist oder was man jetzt tun muss oder wen man anrufen muss und wen man vielleicht auch mal, ich schreie sehr selten, aber Künstler sagen, du kannst ja nicht immer so nett sein und so weiter, sage ich, ich weiß schon, was ich mache. Ne? Und man ist dann diplomatisch und weiß und versteht aber auch die andere Seite, da kommt mir auch wieder zugute, ich war auch mal im Großkonzern, ich war bei Kleinen, ich habe Große beraten, ich habe Kleine beraten, dann weißt du einfach auch, mit welchen Hürden und Problemen die auch alle arbeiten, da bringt es nichts, ich habe es ja früher auf der anderen Seite auch gesehen, wenn dich ein Manager anschreit, was bringt es? Da habe ich noch weniger Bock, als jetzt die extra Runde zu laufen, also einfach wissen, worum es geht, Künstler beruhigen und sofort Vollzug bemelden, wenn es
always be prepared. Naja, ist aber schon ein Thema Geschwindigkeit und ich würde an der Stelle direkt mal den Regler rüberziehen zu KI. Du hast es vorhin schon mal so angedeutet. Ich meine, das ist halt das Ganze nochmal on Steroids jetzt, ne? Ja. Und wo ja erstmal die Grundsatzfrage aus Manager-Sicht, denke ich, Künstler-Sicht mitnehmend, dann ja ist mit KI oder ohne KI. Also umarmen wir das? Kriegen wir das als Werkzeug hin oder überfordert uns das einfach nur katastrophal und wir machen jetzt extra analog alles und wir entziehen uns dem Ganzen? Klar ist, diese Möglichkeit wird sehr wenigen gegeben sein. Nur noch live als Option auch nicht allen. Aber das ist ja eine Rastlosigkeit und eine Überflutung in Potenz, die dann aber ja genau auch zu solchen strategischen Diskussionen führt oder zu solchen Ausrichtungen, wie gehen wir jetzt damit um? Machen wir was damit? Machen wir was? Bedienen wir den Hype? Wie siehst du das und was kriegst du da aus der Künstler-Community so mit?
Wo fangen wir an?
Genau da.
Also was ich... Jetzt beschäftige ich mich jetzt auch schon seit längerem damit und lese und höre und sitze in Panels und so weiter. Ich bin ja immer noch, so bin ich auch aufgewachsen und so bin ich educated und die Musik, die ich liebe, ist im Normalfall handgemacht oder auch natürlich schon mit Computern und Ableton Logic und schlag mich tot. Aber KI ist jetzt nun mal da. So. Und ich finde, als Künstler sollte man sich mit KI detailliert auseinandersetzen, es zu seinem Werkzeug zu machen. Ich habe es auch gerade gestern, rief eine Künstlerin an aus dem Studio und sagt, boah, das ist ja mega. Weil sie war letztens noch so, da geht nichts mehr. Ich habe noch so viele Songs, bin ich in London jetzt ins Studio. Und dann hat ihr Producer es in Suno Studio geschmissen. Und somit... Also das einfach da reingeschmissen, was sie vor Jahren mal irgendwie aufgenommen haben und so weiter. Dann sagt sie, das geht so viel schneller und jetzt kann ich da drauf singen und Dings. Und also das nutze es zu deinem Vorteil. Nutze es, um inspiriert zu werden von, was wir jetzt auch, wir nicht unbedingt Künstler sind, auch für Texte oder Inspirationen oder Ideen oder irgendwas. Nutze es zu deinem Vorteil, aber bewusst. Bleib erstmal, sei auch in der Lage dann, weil du dich damit auskennst, das zu kuratieren, was davon ist wirklich gut, was ist, kommt in die Tonne, nächstes. Dafür ist ja schön, dass es dann auch alles so schnell geht. Also aktuell höre ich, wenn ich was höre aus Studios besonders, es geht viel schneller, es erleichtert ihnen die Arbeit von Stem Separation, müssen wir jetzt, abgesehen, die ganzen Systeme haben ja auch ihre Plugins, seit Jahren nutzen alle, auch wenn sie teilweise gar nicht wussten, dass es KI ist, haben sie es ja schon benutzt.
So, jetzt haben wir das auch mal geklärt.
Ja,
so,
genau. Ja, Fakt, ist ja kein Geheimnis. Und aber ich finde, was wichtig ist, wenn Künstler Künstler bleiben wollen, also außer ich sage jetzt, okay, mit meiner Karriere wird eh nichts, also mache ich jeden Tag 50 Songs über die, ne, wohlbekannten Plattformen, schmeiß sie raus, verdiene damit Geld. Das ist ja was ganz anderes. Aber wenn ich sage, ich bin Künstler, ich will weitermachen, dann, wie gesagt, sei in der Lage zu kuratieren, die Tools zu nutzen, behalte deine Eigenständigkeit, erzähl auch in den Lyrics, was immer noch nicht können und hoffentlich noch lange nicht können, tolle Geschichten, die nur du erzählen kannst. Hab neue kreative Ideen, weil, wie wir alle wissen, alle Chat-GPTs dieser Welt sind ja mit der Vergangenheit gefüttert und nicht mit der Zukunft. Wo soll was Neues herkommen? Das kann nur der Künstler. Und nach wie vor hoffe ich, Menschen hören auch gerne Menschen zu und nicht Algorithmen. Auch wenn wir den Unterschied ja kaum noch erkennen, was genau, Studie gerade erzählt hat. Aber was Neues, Besonderes oder auch deine eigene Stimme, die du hoffentlich behalten darfst, kommen wir bestimmt später, die wunderbaren Deals, die da gerade gemacht werden und wo man dann die, ne, wo die alle gefüttert sind mit Stimme, Foto und Co. Aber sei eigenständig, bring was Neues hin, sei kreativ. Dann geht das schon.
Und nutze die KI als Werkzeug.
Ja, ja, als Werkzeug. Ja.
Und nutze sie aber bewusst und nur mit Einwilligung und ja, nicht so, wie es aktuell
das
läuft.
Steht außer Frage.
Genau. Und da sind wir natürlich mittendrin, weil es da ja den größten Streit aktuell gibt, wo viele Verfahren geführt werden, wo es wirklich um extrem viel geht, wo auch die Investments in diese Startups extrem hoch sind, die Bewertungen noch viel höher und wir aber die Meinung vertreten, wir sind nicht dafür da, als Risikokapitalgeber mit unseren Inhalten da dazu beizutragen, dass die mehr Geld verdienen.
Ja.
Und deshalb eine sehr harte Linie fahren, genauso wie damals. Siehst du da, dass wir geschlossen sind als Branche? Also dass wir als wider Music Industry da eine Geschlossenheit weiter aufrechterhalten können?
Also ich unterstelle jetzt mal, dass wir alle dasselbe Ziel haben.
Ja oder nein sagen zu können.
Ja, genau. Also nein sagen zu können. Ja, davon sind sie ausgegangen, die Protagonisten, die da verklagt werden. Die haben einfach gesagt, ist doch klar, machen wir. Also das Ziel von wegen Konsens, Credit und Compensation, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja. Nur der Weg dahin, auch wenn ich jetzt, ein paar Majors haben ja jetzt schon Vereinbarungen getroffen, wo wir die Details nicht so kennen, mit zwei dieser großen Plattformen, dann kommt, finde ich, auch zu Recht, war letzte Woche in der Presse von Pro Musik, die hätten gern ein Regelwerk und die sagen auch, ja okay, das betrifft jetzt die Major-Künstler dann, die machen dann Vertrag, Dings, blub, dann wird das irgendwie, dann darf der Künstler Opt-in sagen oder eben nicht und wird dann irgendwie, wissen wir alles noch nicht, Details, ist ja auch noch früh in dem Momentum, abgerechnet und kriegt da seine Credits, kriegt Geld. Nur was ist mit den ganzen kleinen Künstlern, die jetzt zum Beispiel im Extremsfall Do-It-Yourself machen? Mhm. Wie kriegen die eine Vereinbarung mit hin zum Kunst? Also, und dann ist, und dann noch, das sind jetzt einfach mal nur die Großen, die Mittleren und die Kleinen, die Länder. Mhm. Ich meine, hier macht gerade jeder auch, ne, reden wir noch gar nicht über Asien, aber dann gibt's die EU, dann gibt's die UK mit dabei, dann gibt's die Amerikaner, die da irgendwas machen. Also bis es da ein gemeinsames, also das ist wirklich, dass jeder Künstler auch weiß, okay, ich darf Opt-in machen. Mhm. Wenn eine Maschine mit meinen Sachen gefüttert wird, dann steht dahinter mein Name, sorry. Und dann werde ich auch gecredited und krieg auch Geld auf die eine oder andere Art und Weise. Die Details müssen wir dann eh klären, weil das finde ich extrem wichtig.
Ja, und Details matter natürlich. Ja. Es gab ja auch nicht nur Deals von Großen, es gab ja auch einen Deal, wo Merlin Partner geworden ist, vor, glaube ich, 2 Monaten schon oder so. Das heißt, wo die Kleineren dann entsprechend Deal gemacht haben. Das heißt, die Module, wie sowas funktionieren kann, die kennen wir ja schon aus der Vergangenheit. Dass dann immer wieder die Frage ist, ja gut, aber wie funktioniert das dann? Und wir wollen das mal sehen. Klar, dass man das so äußert, aber es ist halt kein das sind Wettbewerber, die miteinander auch nicht immer alles gleich machen dürfen. Und ist eben keine Verwertungsgesellschaft, die einen Tarif veröffentlicht und dann aber eben so agiert wie eine Verwertungsgesellschaft. Insofern, da ist ja so diese Erwartungshaltung, die man teilweise nachvollziehen kann, aber der man ja entgegentreten muss im Sinne von, na gut, also wenn ihr wissen wollt, wie es funktioniert, dann müsst ihr halt eure Partner ansprechen und die erklären es euch dann.
Ja, nur wichtig finde ich ja in dem Moment auch nur, dass das nicht alles von einem geregelt werden kann, also jetzt von den Plattenfirmen. Das verstehe ich ja. Aber ich finde es auch mal gut, wenn es auf Tablett kommt, weil es gibt gerade so viele Punkte, die Nutzung von AI, Verträge, Lizenzierung umfassen, dass auch viele Dinge bedenkt man im ersten Moment gar nicht. Hm. Also wie jetzt auch, habe ich vorher auch nicht drüber nachgedacht, dass okay, die einen machen eine Vereinbarung, dann gibt's die da, dann gibt's den da, dann gibt's den Do-it-yourself, dann gibt's den einen, der hat einen Diss-Deal, der hat einen Label-Deal, der hat sonst was. Also das ist ja ein gigantisches Feld. Und dass es Wettbewerb gibt und jeder seinen eigenen Vertrag hat, ja auch sein eigenes Repertoire. Hm. Also ein Major kann ja auch nicht für ein Indie eine Vereinbarung treffen. Ja. Geht ja gar nicht, hat ja die Rechte nicht. Nur allein dann, was ist das Minimum? Das machen wir gerade schon auch ein bisschen Lobbyarbeit in Brüssel für generelle Abrechnung. Was ist dann das Minimum, was so ein Song, wenn 50% des Originalkünstlers drin ist, die AI damit gefüttert wurde, was ist das Minimum, was er kriegen muss? Mhm. Wie wird Publishing geregelt? Mhm. Das sind Dinge, das muss reguliert werden. Und das macht nicht eine einzelne Plattenfirma, weil dann gibt's das Totalchaos, weil jeder macht irgendwas. Zudem mein Lieblingsthema Transparenz, das werden wir dann sehen, Schritt für Schritt, ne, wer uns was wie erzählt. Aber diese Grundsätze, was ist das Minimum, was man kriegen muss? Was ist, wie gesagt, wie wird Publishing geregelt? Was aktuell doch ein ganz graues, dunkles, blurry Field ist. Und das muss, finde ich, geregelt werden. Und da sehe ich das Problem auch EU, US, Asien.
Naja, klar, das sind Rechtsordnungen, die teilweise auch nicht ganz synchron sind. Wir haben es in England auch gerade große Debatte, ne? Also es ist gar nicht nur weit weg. Wir haben den AI Act, der ein guter erster Aufschlag ist, ja, wo man jetzt sehen muss, wie sich das mit Leben erfüllt, wo wir dann an dem Punkt sind, die Verfahren, die geführt werden. Minimum stelle ich mir schwierig vor, dass der Gesetzgeber festlegt, was jetzt, also das klingt mir sehr nach der Verwertungsgesellschaftenbrille, die dann eben mit Tarifen kommt. Das kennen wir ja sonst eigentlich nicht. Also das wäre für mich so außerhalb der Marktlogik. Aber das sind ja genau Diskussionspunkte, wo es ja auch darum geht, sich anzunähern und sich zu fragen, wie kann denn das mal funktionieren? Weil sonst kommen Menschen und sagen, das kann ja eh nicht funktionieren. Ihr habt eh keine Kontrolle mehr. Und die Geschichte kennen wir und das führt so langsam in die Schlusskurve bei uns. Die Geschichte kennen wir ja schon von der Jahrtausendwende. Da gab es ja auch die Leute, die gesagt haben, oh, ihr seid im Eimer, ihr könnt das Geschäft nicht mehr erschließen im Internet. Seid doch mal zufrieden, wenn irgendjemand euch eine Abgabe auf irgendeinem, auf einer Telefonleitung, Internetleitung gibt. Ja. Damals haben wir es Kulturflatrate genannt und die anderen haben es so genannt und wir haben gesagt, so gut, also gute Nacht. Da sind wir mit Marktlogik am Ende. Und da muss man, glaube ich, aufpassen, dass man nicht jetzt, wo wir es doch gerade einmal auch gezeigt haben, dass es funktioniert mit Technologie und siehe, KI kann uns dabei ja auch helfen. KI, wie du vorhin gesagt hast, wäre schön, mal einen Agenten zu haben, der einem, also einen KI-Agenten, der einem das mal zusammenbastelt und so. Da hilft ja die Technologie bei der Bewältigung der neuen Herausforderungen. Ja. Und da ist entsprechend viel zu tun, Tessi.
Florian.
Ja, wir sehen uns wieder. Also ich habe gerade den Hinweis bekommen, wie lange wir hier schon miteinander sprechen, weil wir wirklich so abgetaucht sind an verschiedenen Stellen. Ich wollte aber noch die Abschlussfrage stellen, nämlich Emma. Die Abkürzung führt ja immer zu Missverständnissen. Ja,
jedes
Mal wieder, auf jedem Panel wieder. Ach nee, Emma, macht sie jetzt auch noch?
Ja, ich bin jetzt ins Verlagswesen geswitcht und ich bringe jetzt eine Zeitung raus. Nein, das tue ich nicht.
Genau, so ein für alle Mal geklärt. Wie kam der Schritt dann, dass du bei allem, was du vorhin so aufgezählt hast, wie sieht dein Tagesablauf aus, was machst du so? Und dann kommt auch noch Emma. Und Emma sitzt dann auch noch nicht in Berlin, also nicht alle Emmas sitzen in Berlin. Und wie, das ist ein Verbandshut, der ist ganz schön groß. Wie kam der zu dir? Was machst du damit? Was können wir erwarten?
Also durch meine Teilnahme und Member of the Board beim IMUG, bei dem Deutschen Musikmanagerverband, kam vor, glaube jetzt 4 Jahren dann Emma, der wurde vor 6 Jahren gegründet, von Schweden, UK, Spanien und noch irgendwas, auf uns zu, weil natürlich wollten die Deutschland dabei haben, als einer der größten Märkte. So. Und dann haben wir das im IMUG besprochen, dann sage ich, ich finde das großartig und lass uns da beitreten. Und zack, war ich dann auch schon in irgendeinem Komitee. Also ich bin immer, ich trete was bei und schon, wo ich vorher gar nicht denke, das mache ich niemals, so ein Ehrenamt und ne, so Zeugs. Aber, und dann war ich jetzt lange Vice-Chair, wusste ich gar nicht. Das, wir sind Excom, sind so 4. Es gibt ein Board und jetzt gibt es auch noch ein Council. Wir haben gerade Statuten geändert. Egal, Emma ist, mittlerweile haben wir 18 Mitgliedsländer. Und reden mit weiteren, aber also die Großen haben wir alle schon. Und teilweise gibt es manche Länder, die gründen gerade so was und wir helfen denen auch. Das ist auch unser Auftrag. Und wie gesagt, im Herbst wurde ich jetzt gewählt zum neuen Chair of Emma. Und
zur neuen Chair.
Zur neuen Chair
of Emma. Korrekt zu sein.
Ja, dankeschön. Und ich finde das, also wir machen da Unmengen an Sachen. Also wir haben auch das Glück, dass wir noch, wir kämpfen drum, dass das weitergeht, mit vielen anderen auch von Creative Europe gutes Funding bekommen. Und der Auftrag ist wieder Education, Netzwerken, Aufbau, mehr Länder unter dieses Dach zu bekommen und so weiter. Und wir haben da volles Programm, haben auch mittlerweile 4 Menschen, die da arbeiten, die sich um die Webinare, um Events, wir sind fast bei jeder großen Konferenz, jetzt im Januar auch beim Eurosonic, machen wir auch ein Panel und Meet and Greet und Meet the Manager und dieses ganze Dings. Und was ein extremer Schwerpunkt von uns ist, und da kommt KI auch natürlich wieder ins Spiel, Lobbyarbeit in Brüssel. Mhm. Weil wir alle hier, die Länder, wir kennen's, also wir die Länder, nicht die Bundesländer, sondern die europäischen Länder, wir wollen was ändern oder wir haben Probleme oder Dings, klar, dann gehen wir zu unseren Politikern und bringen das vor und bis sie das erstmal verstehen, ist es nächstes Jahr. Und dann, wenn du was Generelles ändern willst, okay, dann kannst du vielleicht für Deutschland, aber das, da wir weltweit alle jetzt agieren, bringt das nichts. Und Europa ist ja schon mal einen ganzen Schritt weiter und dort haben wir so Themen wie Withholding Tax, Ausländersteuer. Weil
sehr gut,
Touren,
sehr
Künstler,
gut, ja.
Weil auch Barrieren abbauen, ja, innerhalb Europas jetzt. Bürokratie, ja, und Barrieren und Geld für die Menschen, ja, sichern. Das ist ein Riesenthema. Wie gesagt, ein paar haben es ja schon abgeschafft,
ja,
und wir kämpfen.
Deutschland
dann
ist kein Vorreiter
ist,
an der Stelle.
Nein, das haben wir jetzt schon versucht wieder und, ja, die Kollegen vom Forum, ja, hier zusammen. Ja. Ganz schwierig. Aber wenn vielleicht ein paar andere Länder dann auch mal vorgehen, dann kommen wir irgendwann auch mal hinterher. Oder wir kümmern uns, ist gerade so eine Workgroup, gerade PROs und CMOs. Was machen die eigentlich so alle?
Sind wir bei dem Thema vorhin, genau. Ja. Auch Standards. Ne? Und, ja,
und also so generelle Themen, die uns alle betreffen. Wir besprechen das ja auch im Board. Was sind unsere Themen? Wir haben jetzt sogar eine neue Agentur noch, also wie gesagt, in Brüssel. Unsere Executive Director, die wohnt jetzt sogar in Brüssel. Mhm. Die geht da überall hin, weil das ist ein sehr komplexer Apparat, diese EU-Parlament, und wer da was für Kultur macht und so weiter, und verbünden uns auch mit sehr vielen anderen Associations von Livecom und Impala und Dings, und jeder hat mal manche Themen, die treffen uns dann alle und dann sprechen wir mit einer Stimme.
Ich habe IFPI gehört an der Stelle.
IFPI ebenso, natürlich. Nein, 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 wirklich.
IFPI
auch. Ja. Und also je nachdem, wenn es Themen sind, die, ja, uns alle interessieren, dann schickt auch der eine Verband gleich zum, ja, nächsten. Wir haben hier ein Paper, seid ihr dabei und so
und
weiter.
Da sind wir ja wieder, ja, und das vielleicht auch wirklich zum Abschluss. Wir als überzeugte EuropäerInnen, wir wissen ja, dass es da geregelt werden muss. Und, ja, insofern müssen wir auch gemeinsam dafür Sorge tragen, dass dort die richtigen Diskussionen geführt werden. Ne? Weil, also manchmal habe ich so das Gefühl, dass wir einerseits über Bürokratieabbau sprechen, über man sollte weniger lokal machen und wir müssen doch einen digitalen Binnenmarkt endlich vollenden. Und andererseits fängt doch wieder jeder an, bei sich zu Hause mit der Laubsäge irgendwas zu verändern. Und das ist, glaube ich, eine große Verantwortung für alle, die in Branchenverantwortung stehen mit europäischer Perspektive. Und da, glaube ich, haben wir einige Schnittmengen jetzt hier schon rausmoderiert. Hast du noch eine Frage?
Ach, ich dachte jetzt gerade, jetzt bin ich gerade warm, jetzt könnte ich mal, ja, genau, richtig loslegen. Ja, genau.
Der Teil 2 bahnt sich an, aber die Zeit läuft. Und wir wissen ja anhand der Metadaten, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer normalerweise nicht viel länger als 3 Stunden als 3 Stunden zuhören, insofern mal.
Oh, es gibt auch den einen Podcast, wo ist das? Ich bin ein großer Podcast-Nerd, ja. Haben wir gar nicht besprochen, die Podcasts dieser Welt. Der geht auch mal so lang wie der, genau. Du kannst auch 5 Stunden, 8 Stunden.
Ja, dann machen wir das in der nächsten Runde.
Weiß nicht, ob unsere technische Assistenz hier Lust darauf hat.
Dann machen wir das.
Aber das machen wir beim nächsten Mal. Aber es war mir ein großes Vergnügen.
Danke dir, Tessi. Auf alles, was kommt. Und jetzt erstmal eine schöne Weihnachtszeit an alle, die da draußen zugehört haben. Kommt gut ins neue Jahr und dann hören wir uns wieder. Danke.
Danke auch.
So, das war eine weitere Folge von For the Recorded. Ich fand, das war ein sehr spannendes Gespräch mit Tessi Schulz, die uns Einblicke in ihre Arbeit gegeben hat und all die Facetten, die das mit sich bringt und ihren Weg auch mal aufgeführt hat, wo man dran erkennen kann, dass manchmal der Diplom-Ingenieur dazu führt, dass man nach dem Ausrutschen auf dem Eis einen Entschluss fasst, der alles ändert und man plötzlich sich wiederfindet, da wo man optimal eingesetzt sich fühlt, mit Künstlern zusammenarbeitet, lokal arbeitet und international denkt. Und bin gespannt auf euer Feedback, bin gespannt, was ihr da rauszieht. Tessi und ich haben vorhin festgestellt, dass wir, sagen wir mal, nach einer guten Stunde eigentlich schon fast Teil 2 einläuten mussten, aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Nochmal frohe Weihnachtszeit euch. Ich hoffe, wir hören uns dann bald wieder, beziehungsweise ihr schaltet wieder ein. Alles Weitere kommt im neuen Jahr. Danke. For the Recorded, der Podcast für Musik, Business, Politik und Gesellschaft, powered by Bundesverband Musikindustrie. Weitere Informationen zum deutschen Musikbusiness findet ihr im Netz auf musikindustrie.de sowie auf den Social-Media-Kanälen vom Bundesverband Musikindustrie auf LinkedIn, Instagram und Facebook.